Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 64. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich.
Hi Robert, schönen guten Abend.
Ja, du bist immer noch, wie ich sehe, entspannt liegend irgendwo in Australien. Deswegen die erste Frage wie immer, wie geht's dir denn dort?
Ja, es ist tatsächlich jetzt bei der Reise der letzte Abend. Ja, so ein bisschen bittersweet. Ansonsten geht's mir...
Morgen fliegst du schon?
Genau, morgen geht's wieder zurück. Wird ein langer Flug. Es sind jetzt quasi 200 Monate ungefähr vergangen. War eine super tolle Zeit. Aber ich freue mich jetzt natürlich auch irgendwie auf zu Hause, aber der letzte Stop war nochmal cool. Also ich berichte gerade live aus Cairns. Ja, also liebe Grüße aus Cairns. Cairns selber ist jetzt nicht so die spektakulärste Stadt, aber es gibt hier den ältesten Regenwald der Welt, den Daintree Rainforest. Und da war ich auch heute, habe da ein paar kleinere Spaziergänge gemacht, laut unserer Definition von letzter Folge. und es ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist wunderschön. Natürlich kann man jetzt keine krassen Wanderungen hier durchführen. Die Luftfeuchtigkeit, die ist zu heftig. Es gibt zu viele Schlangen, Spinnen, was auch immer. Also man kann hier gar nicht solche langen Wanderungen machen. Aber trotzdem ist es einfach ein eindrucksvoller Urwald gewesen und wirklich auch wieder schön zu sehen, dass es noch solche wilden Orte gibt.
Und wie muss man sich da so die Geräuschkulisse vorstellen, wenn man da drin läuft?
Gigantisch. Also unfassbar laut.
Ja, also du hättest doch mal das Mikrofon mitnehmen können und unterwegs für uns ein paar Audioaufzeichnungen.
Tatsächlich, ja, hätte ich mal machen müssen. Du hörst sehr viele Vögel, aber auch sehr viele Insekten, also Grillen, alles Mögliche. Obwohl es sehr laut ist, ist es ein sehr angenehmes Geräusch und einfach der ganze Urwald ist so voller Leben. Das ist wirklich spektakulär gewesen, also ich fand's klasse.
Nicht schlecht. Ja, und du kommst jetzt im Prinzip dann auch pünktlich zum Frühling wieder. Also wir hatten jetzt hier ein phänomenales Wetter am Wochenende. Es wird langsam wärmer. Wir gehen Richtung April und ja, eigentlich eine gute Zeit, um dann Australien auch zu verlassen. Hast den Winter hier gut überstanden oder da gut überstanden. Ja. Und ich denke mal, vielleicht freust du dich auch auf die deutsche Flora und Fauna. Jetzt im Frühling ist natürlich was ganz anderes. Und mal gucken, ob du, ja, das sehr schwer für dich sein wird, dich hier wieder so einzuleben nach der ganzen Zeit.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich glaube nur, also 200 Monate ist jetzt gar nicht so lange. Ich habe hier viele Leute kennengelernt, die Jahre reisen, mehrere Jahre unterwegs sind. Ich glaube, ich finde da schon wieder ganz gut in den Rhythmus ran und ich freue mich auch auf den deutschen Frühling. Und gut, dass du das Wetter kurz ansprichst, denn hier jetzt im Nordosten Australiens ist jetzt Regenzeit auch, also es regnet sehr viel und die hatten auch im Dezember noch einen richtigen Taifun, der hier im Norden durchgefegt ist.
Okay.
Und ich hatte vor ein paar Tagen noch mal ein Auto und wollte dann so ein bisschen noch die Gegend auch mal ein bisschen auf Schotterpisten erkunden. Und ja, dann mit Google Maps kommt man hier sehr schnell an seine Grenzen, denn es sind viele Straßen auf Google Maps noch eingezeichnet, die eben von dem Regen einfach weggerissen wurden. Also ich stand dann irgendwann an der Kreuzung, wo ich dann in so einer Schotterpiste runtergefahren bin, in ein Flussbett und da war eigentlich eine Brücke eingezeichnet, aber die gab es gar nicht mehr. Da war ein tobender Fluss, der die Brücke wohl einfach komplett zerschmettert haben muss. Ne? Also hier kann man sich auf jeden Fall im Outback dann nicht auf Google Maps verlassen. Und ich bin natürlich dann auch nicht durch diesen reißenden Fluss gefahren, aber war auf jeden Fall interessant zu sehen, wie dann doch dieses Wetter dann richtig einen Einfluss auf die Region hat und dann tatsächlich Brücken mitnimmt, einfach komplett. Ne?
Ja, das hat man hier ja selten. Wir haben ja letztens über das Ahrtal gesprochen. Das war natürlich ein Extremfall. Und sowas, kann ich mir vorstellen, wird auch hier in Europa in der Zukunft vermehrt vorkommen. Aber eigentlich ist es ja hier so, man muss sich keine Gedanken machen, wenn man zur Arbeit fährt, wie das Wetter draußen ist. Und je nachdem, wo man da in Australien ist, sieht das sicherlich anders aus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass ich jetzt fast 200 Monate wirklich in heißen Ländern unterwegs war. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen in anderen Folgen, dass wir, wenn wir jetzt im Winter wandern sind, dass wir dann irgendwann auch eine gewisse Kälteresistenz aufbauen. Ja? Ja. Aber ich habe, glaube ich, nach den 200 Monaten immer noch keine Hitzeresistenz aufgebaut. Also da kann ich, glaube ich, einfach keine Resistenz aufbauen.
Vielleicht ist dein Körper auch verwirrt, ne? Weil der normal jetzt Winter für dich ist. Und jetzt warst du da im Sommer quasi, im Januar und Februar. Vielleicht hängt das auch damit irgendwie zusammen.
Ja, Kann natürlich sein. Ich schwitze auf jeden Fall immer noch genauso viel, wenn ich ein paar Schritte hier durch den Regenwald mache, wie am ersten Tag, als ich auf Sri Lanka gelandet bin. Also da hat sich jetzt gar nichts geändert. Ich habe auch gedacht, ich könnte mich da ein bisschen akklimatisieren, aber die Hitze ist einfach, wie du ja weißt, meine und deine
Achillesferse. Ne? Ja, ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, weil wenn du jetzt wiederkommst, es ist jetzt noch einmal leider so eine Kälteperiode hier angesagt, wo wir auch nochmal Minusgrade bekommen, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen. Und vielleicht bist du da dann einigermaßen noch akklimatisiert für und frierst nicht so, wie das wahrscheinlich Native-Leute in Australien hätten, wenn die erste Mal nach Europa im Winter reisen.
Oh ja, das wär eine heftige Überraschung, ja.
Ja, ansonsten, bevor wir noch ein bisschen erzählen, was wir so letzten Wochen gemacht haben, unser Thema heute ist mal, ja, die Negativseiten zu beleuchten des Ultraleichtstracking, wenn es denn da welche gibt, das werden wir gleich mal diskutieren und ja, wollen mit euch über das sprechen, was so das Schlechteste für uns am Tracking oder Ultraleicht-Tracking ist, was uns da vielleicht manchmal nicht so gut gefällt, um auch mal so die andere Seite zu beleuchten und nicht immer ausschließlich positiv darüber zu sprechen. Ja, ich habe mir auch ein paar News aufgeschrieben. Dazu kommen wir gleich. Deswegen willst du vielleicht noch was teilen, was Cooles, was du sonst so in der letzten Zeit erlebt hast. Wir haben natürlich auch wieder zwei Wochen leider nicht sprechen können, weil es mit der Zeitverschiebung ein bisschen schwierig ist. Jetzt hast du die Zeit gefunden, sitzt da, glaube ich, auch wieder in einem Airbnb oder einem Hotel und hast da jetzt Ruhe vor deinem Abflug morgen. Deswegen ja super, dass wir die Zeit auch noch finden konnten und jetzt ein bisschen quatschen können hier.
Ja, finde ich auch. Also das ist immer cool, dass wir dann diesen Kontakt quasi so halten und dann dabei den Podcast aufnehmen. Ja, ich bin einfach die Ostküste natürlich noch weiter hochgefahren, habe ein paar Tauchtrips gemacht, bin auf Magnetic Island gewesen, wo ich dann auch wilde Koalas gesehen habe. Ich habe ja heute noch einen wilden Dingo gesehen, also auch sehr selten.
Magnetic Island?
Magnetic Island, genau.
Ja. Wieso heißt das so?
Das weiß ich leider nicht. Es ist aber...
Gibt es da irgendwas Magnetisches?
Weiß ich leider nicht genau. Aber man konnte eben mit dem eigenen Auto mit der Fähre übersetzen. Und das ist so eine richtig eingeschworene, entspannte kleine Community gewesen. Das ist eine richtig kleine Insel. Ich denke mal so, ja, Durchmesser vielleicht so 15 Kilometer. Also man kann da entspannt rumlaufen und es gibt unendliche Hiking-Trails. Ich habe da auch sehr dann an dich denken müssen, weil ich glaube, dass für dich die Insel ein Paradies wäre, weil du hast sehr wenig Verkehr. Du hast so zwei, drei Hauptstraßen. Dann hast du ein paar Schotterpisten, Campingplätze und dann halt sehr viel Natur, sehr viel Wanderweg, alles Strände. Du hast sehr viele wilde Tiere mit eben Koalas, weil es gab ja diese krassen Brände und dann sind viele Koalas eben auf diese Insel gebracht worden, um dann auch sicher von den Bränden zu sein. Also das war sehr schön. Es war auch wenig Trubel, wenig Tourismus, weil wenn man jetzt hier weiter im Norden ist, also Cairns ist schon so ein bisschen eine Partystadt. Das war wohl eher so die einzige, ich sag mal, nicht ganz so gute Erfahrung von Australien. Das ist natürlich, kommt darauf an, dann, welchen Travel-Style man jetzt hat, aber für mich persönlich, die Touren sind auch sehr touristisch, also die Great Barrier Reef Tour, die ich dann gemacht habe, die war natürlich jetzt ganz anders als das Freediving, was ich exklusiv quasi in Roger Ampat gemacht habe.
Ja, diese Insel klingt echt spannend. Also ich mag so kleine Inseln, fühle mich da immer sehr wohl. Das, von der Größe hört sich das an wie eine der friesischen Inseln vielleicht, an der Nordsee. Und da bin ich immer gerne. Man kann die auch gut umrunden. Und ich finde, auf so einer Insel, da fühlt man sich immer so ein bisschen abgeschottet, ne? Vom Festland, von der restlichen Welt. Und leben da auch Leute auf der Insel?
Ja, das ist, wie gesagt, ja so eine kleine Community. Da gibt es so zwei, drei coole Ökomärkte, eine kleine Tankstelle. Also es ist echt richtig, richtig cute. Also hat mir sehr gut gefallen. Musste mal googeln. Ich glaube nämlich, dir wird es auch sehr gut gefallen, ja.
Ja, mach ich mal. Schaue ich mir gerne mal an.
Und ich hatte mir tatsächlich noch ein paar kleine Details aufgeschrieben, über die ich eben sprechen wollte. Also einer vor allen Dingen ist etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe nämlich eine Gruppe von Norwegern auch unterwegs getroffen. Und die hatten mir erzählt, dass es in Norwegen auch einen Pilgerweg gibt, und zwar den Olavsweg. Ich weiß nicht, ob du davon selber schon mal gehört hattest.
Nee, ich glaube nicht. Ich meine, haben wir da nicht schon letzte Folge einmal kurz drüber gesprochen? Oder ich vertue mich, aber so habe ich es schon mal gehört. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie lang der ist oder wo der lang geht.
Ja, vielleicht hatten wir tatsächlich drüber gesprochen, aber ich glaube nicht. Denn der ist ein 500 Kilometer langer Trail. Und wenn man jetzt nicht unbedingt Lust auf den Jakobsweg hat, dann ist das, glaube ich, eine echte Alternative. Also, weil wir das doch gar nicht auf dem Schirm hatten, dachte ich, vielleicht haben es auch andere Leute nicht auf dem Schirm. Das heißt, wer vielleicht gerade nach einem Pilgerweg sucht, dann guckt man sich gerne mal den Olavsweg an, weil der führt halt durch Norwegen. Das ist dann vielleicht auch dann einfach landschaftlich ein bisschen spektakulärer. als der Jakobsweg und mit 500 Kilometern auch kein kurzer Trail. Ne? Also das
cool.
finde ich eine sehr spannende Sache. Also der geht quasi so horizontal durch Norwegen. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie viele Fjords der jetzt mitnimmt, aber der sah erstmal sehr spannend aus. Genau, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Und ich bin ja sehr viele Kilometer mit dem Auto gefahren, habe dann auch ein paar Podcasts gehört, außer unserem eigenen natürlich. Und ich hatte ja schon mal in den vergangenen Folgen den Podcast Tooth and Claw erwähnt.
Habe ich immer noch nicht reingehört. Da hast du ja einmal diesen Bären-Encounter da erzählt, ne? Die eine Folge, genau. Meine ich. Ja.
Genau. Und die hatten auch eine Folge über eine Dingo-Attacke in Australien. Das war auch sehr spannend, aber ich wollte eigentlich erwähnen, weil die haben natürlich auch immer einen Biologen mit dabei und der hat so ein bisschen was noch über Schwarzbärenangriffe erzählt, ja? Weil das ist vielleicht interessant für Leute, die jetzt dieses Jahr planen, den PCT zu laufen oder den Appalachian Trail, wo man eben primär auf Schwarzbären trifft. Denn es wurde da erklärt, dass die Angriffe von Grizzlybären ist häufig eher so, dass man den Grizzlybär irgendwie aufschreckt und dann eben ein aggressives Verhalten daraus resultiert oder dass eben die Jungen da im Weg sind. Bei Schwarzbären ist es eher so, dass die eigentlich nicht so aggressiv sind, dass die eher ein verteidigendes Verhalten an den Tag legen. Wenn aber ein Angriff von einem Schwarzbären kommt, dann ist es häufig eher ein wirklich Angriffsverhalten, dass der Bär dann den Menschen als Beute ansieht. Mhm. Und da haben die dann folgende Beispiele genannt. Also wenn man jetzt irgendwie auf der Wanderung einen Schwarzbären sieht, der ist in weiter Ferne, verhält sich ganz normal, ist alles super. Wenn jetzt ein Schwarzbär näher dran ist und sehr viele Geräusche macht, Kiefer klacken, ein bisschen knurrt, Staub aufwirbelt, so ein aggressives Verhalten, dann ist das eher so dieses, okay, ich habe ihn vielleicht erschrocken und der Bär will eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Das ist ein Abwehrverhalten, dass er eben sagen will, leg dich nicht mit mir an, ne? Ich bin stärker als du, bleib von mir weg. Dann reicht es auf jeden Fall, wenn man dann ganz entspannt zurückgeht. Und das sind so die Haupt-Encounter, die man hat. Und wenn es aber dann zu dieser Situation kommt, dass euch ein Bär folgt und ganz ruhig ist, also gar keine Geräusche macht, dann ist es eben anscheinend so, laut diesem Biologen, dass in dem Moment sich der Bär überlegt, okay, ist das jetzt Beute, was ich da sehe? Also diesen Gedankenprozess, wo der entscheidet, greife ich das Lebewesen jetzt an oder nicht? Und in diesem Prozess muss man eben dann einschreiten, um dann zu sagen, ganz klar, ich bin keine Beute. Man muss dann eben laut sein, Geräusche machen, rumschreien, vielleicht einen Pfefferspray machen. Weil sobald der Bär sich einmal entschieden hat, dass du Beute bist, ist es wohl ganz schwer, den wieder da rauszukriegen. Das heißt, wenn ein Bär euch folgt und ganz leise ist, so ein bisschen dieses stalkige Verhalten macht, dann muss man quasi aktiv werden und ganz laut sein und eben davon überzeugen, dass man keine Beute ist. Und das fand ich eben super interessant, weil man denkt immer so, wenn der knurrt und aggressiv ist, ist es gefährlich. Aber das ist eher dieses Verhalten, lass mich in Ruhe. Ja? Mhm. Und es ist eher gefährlich, wenn der Bär leise ist. Und das fand ich halt super interessant zu hören.
Ja, ist echt wirklich interessant, dass man dann auch natürlich noch auf das Verhalten des jeweiligen Bären achten sollte und dahingehend seine Entscheidung dann ändert. Die Grundregeln sind ja immer nur, welche Farbe hat der Bär? Schwarz, braun oder weiß, ne? Und je nachdem, was du da antriffst, dann musst du dann reagieren. Und bei weiß hast du natürlich dann gar keine Chance. Und bei schwarz ist, glaube ich, so diese Faustregel ja dann fight back und sowas, ne? Und bei braun stell dich tot und renn also da keine Chance mehr. Genau.
White, say goodnight, ja.
Na, super interessant. Sonst noch was auf deiner Liste gerade?
Ja, ich habe nur noch so ein bisschen schmunzeln müssen darüber, dass wir oft unser Equipment auch vergleichen und was für Materialien es gibt. Und ich hatte dann so ein ganz ähnliches Gespräch noch während meinem Freediving-Trip auf Raja Ampat, wo dann über die Flossen gesprochen wurde. Dann wurde es, okay, also was für Material sind denn deine Flossen? Und das ist gerade, das beste Material ist tatsächlich gerade Carbon. Ja, und ich hatte dann auch Carbon-Flossen. Und als wir dann einmal in so einer Strömung geschwommen sind, die sind wirklich so krass abgegangen, weil die so leicht waren und so ein gutes Material. Ich hatte dann auch mal andere an. Also die Carbon-Flossen, die hängen wirklich alles ab. Also das Material spielt da auch schon eine sehr große Rolle. Und ich fand es einfach witzig, dass dann so diese ähnlichen Gespräche dort geführt wurden, was man da für ein Material hat und wer die leichtesten und besten Flossen hatte.
Ja, Carbon findet echt in vielerlei Hinsicht Verwendung. Ja. Ja, beim Trekking ist es ja hauptsächlich dann entweder bei dem Trekking-Pole oder bei der Zeltstange. Ne? Genau. Du verwendest ja auch Carbon bei deinen Trekkingstöcken, ein bisschen dickeres und auch unsere Zeltstangen sind aus Carbon. Und ich habe endlich jetzt meine Trekking-Pole-Extender erhalten. Die hatte ich ja vor einigen Monaten schon mal bestellt. Die waren noch nicht auf Vorrat. Jetzt kamen die dann endlich an bei mir. Und dann habe ich die mal getestet. Das sind einfach Carbon-Stangen im Prinzip, die dann hohl sind, ein bisschen dicker als meine Trekkingstöcke sind. Und die kann man dann auf die Spitzen drauf stecken und sogar zum Teil drauf schrauben, je nachdem, welche Spitzen man dort hat. Und die verlängern den Trekking Pole so um maximal 15 Zentimeter. Und meine Überlegung war ja im Prinzip dann, vielleicht doch auf leichtere Trekkingstöcke zu wechseln, nämlich diese Trailblazer. Mhm. Und vom Mountain King ist, glaube ich, die Firma. Und die dann in einer fixen Länge zu nehmen, sodass ich dann, auch wenn ich mit dem Biwaksack unterwegs bin, dann brauche ich ja sowieso nichts, um mein Zelt extra aufzubauen. Dann habe ich da eben Gewicht gespart. Und wenn ich dann mit dem großen Zelt unterwegs bin, mit dem Tarpon Double Rainbow, dann nehme ich die Trekking Pole Extender.
Ja.
Ich bin jetzt doch nicht so ganz überzeugt davon. Ich habe das alles ein bisschen getestet. Und auch diese Trekkingstöcke, die dann so leicht sind, die sind natürlich dann aus sehr, sehr, sehr leichten und dünnen Carbon. Dann noch mit den Spitzen drauf. Und du weißt es selber, wenn man dann auf 1,45 Meter unser Zelt spannt, dann biegt sich das schon so ein bisschen, dieser Pole. Ja. Und ich habe einfach Angst, da ist nämlich Carbon sehr, sehr schwach bei, ja, beim Bruch oder bei der Stabilität, die jetzt durch eine Biegung kommt. Das ist biegbar, aber ab einem gewissen Punkt verbiegt es sich dann nicht, sondern platzt direkt auf. Ne? Und das habe ich ja schon öfter gesehen. Gerade die Gossamer Gear LT5 Trekking Poles sind dafür berüchtigt, dass die sehr instabil sind, aber mit auch die leichtesten sind. Und auch diese Extender waren jetzt noch schwerer, als ich dachte. Also irgendwie 25 Gramm pro Stück oder so. Dann ist auch schon wieder ein bisschen Mehrwert dann weg von diesen Trekking Poles gegenüber von diesen Alu-Helinox-Stöcken, die ich habe. Und ja, ich werde die auf jeden Fall natürlich behalten, die Extender, gerade auch wenn man mal ein Pyramidenzelt aufstellt. Dann sind die wirklich super und wichtig. Auch bei einem Gatewood Cape zum Beispiel ist immer schön, das noch höher aufzuspannen, als vielleicht der eigene Stock das wirklich ermöglicht. Aber ich glaube, wenn wir mit dem Tarpon Double Rainbow unterwegs sind, werde ich da bei den Helinox bleiben, weil ich echt glaube, dass ich mir die Stöcker dann kaputt machen würde, wenn ich mir die aus Carbon hole. Und dem vertraue ich nicht so ganz. Wir haben es ja auch mit deinen Poles einmal gemacht.
Ja.
Aber dann ganz vorsichtig, ne, und dann waren die auch ein bisschen dicker noch als jetzt die leichtesten Carbon-Stöcke. Ja. Und das ging gerade eben so, ne?
Ja, und die haben sich auch schon so ein bisschen gebogen. Das ist natürlich so, wenn wir dann mitten auf dem Trail sind und dann brechen die Stöcke, wenn das Carbon dann bricht, kann man es ja auch schlecht irgendwie reparieren für den Rest des Trails, ne?
Hat man eigentlich keine Chance mehr, ne? Ja, ansonsten war ich die letzten beiden Wochenenden tatsächlich unterwegs.
Ah, sehr stark.
Ich habe mal wieder eine Trekking-Tour gemacht. Die allererste Trekking-Tour, die ich jemals gemacht habe, nämlich im Sauerland, habe ich ja jetzt auch schon zu Genüge von erzählt. Also zum Möhnesee hin, zum Sorpesee hin und wieder zurück. Und es war einfach phänomenal. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war perfektes Wetter. Es war einfach die perfekte Trekking-Tour. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich jetzt total angefixt wieder bin und sofort eigentlich auf die nächste Tour möchte. Ich habe das Ganze auch gefilmt. Das Video dazu wird bald online kommen. Und ich habe das mal aus einer anderen Perspektive jetzt so ein bisschen gefilmt, sondern habe mir diesmal die Frage quasi gestellt, was muss man bei der ersten eigenen Trekking-Tour alles so beachten? Und habe eigentlich nochmal alles so gezeigt, von A bis Z, von Planung bis Übernachtung, jedes Detail einfach mal so on the fly unterwegs erklärt, um dann auch wirklich einen Einblick zu geben, wie das so ist, praktisch eine Trekking-Tour wirklich zu machen. Und das hätte mir damals auch viel Leid erspart, denn ich bin damals wirklich noch mit 20 Kilo unterwegs gewesen, habe ich auch schon erzählt, mit Stuhl und Tisch und allem möglichen Kram. Hatte dennoch Spaß, aber auch große Schmerzen. Und ich habe tatsächlich diesmal auch jemanden dabei gehabt, der noch nie eine Trekking-Tour gemacht hat, der auch noch nie in einem Zelt geschlafen hat. Die Person hat Tageswanderung gemacht, bis zu 28 Kilometer Länge, aber ohne Rucksack.
Das ist ordentlich.
Genau, und das war jetzt mal für ihn komplett alles neu. Und ich konnte das nochmal so aus seinen Augen dann wirklich mir anschauen, wie er das so wahrnimmt. Und dann auch viele Dinge, die vielleicht für uns mittlerweile selbstverständlich sind, die auch nochmal in dem Video so erläutern. Ne? Die halt für Leute, die das so zum ersten Mal machen, vielleicht noch gar nicht so offensichtlich sind. Und ja, wir hatten total schöne Spots dann am Möhnesee, direkt am Wasser auf eine Wiese. Der Campingplatz hatte dann auch noch eine warme Dusche da, die super schön war. Dann der Samstag, auch abenteuerlich, da wurden wir noch vom Trail gejagt von irgendwelchen Arbeitern, die da einen Baum gerade gefällt haben, mussten komplett umplanen und es war so viel Sonne. Ich hatte selbst jetzt Ende Februar einen kleinen Sonnenbrand am Ende des Wochenendes. Habe natürlich noch nicht an Sonnencreme gedacht. Und auch am Sorpesee habe ich exakt denselben Spot wieder gehabt, wo ich zum ersten Mal mit dem MSC Alex hier damals noch gecampt habe. Auch direkt am Wasser. Das hatte aber durchaus seinen Preis, denn es war verdammt kalt dann die Nacht, mit einer der kältesten Nächte, die ich so hatte. Und ist natürlich dem geschuldet, dass wir auch noch Winter haben.
Super spannend. Da würde mich direkt mal interessieren, wie kalt war es genau? Frage 1. Und Frage 2, was für Etappen habt ihr dann gemacht? Weil du hast ja ein bisschen erzählt, es ist ein Wanderneuling, mit dem du da losgelaufen bist und dann direkt quasi zwei Unbekannte mit kalten Temperaturen, die hat noch nie draußen geschlafen und dann direkt in dieser Jahreszeit plus wahrscheinlich Distanzen, die eher die wahrscheinlich über die 28 Kilometer gehen, würde ich mal schätzen. Mhm. Also diese zwei Parameter dann da drin zu haben, starke Leistung. Deswegen würde mich mal interessieren, was habt ihr da genau gemacht?
Ja, also es war gemäßigt, ne? Das Wochenende, die Tour für Einsteiger sind mit 60 Kilometern insgesamt beziffert. Das finde ich auch immer noch super für einen Einstieg. Eine normale Wochenendtour, wenn du jetzt anguckst, Rheinsteig oder Moselsteig, da machen wir dann 80 bis 90 teilweise. Und da war es jetzt so gegliedert, dass man in Arnsberg startet, dort auch spät ankommt und dann nur 12 Kilometer gelaufen ist zum Möhnesee. Ah, das heißt, man kam dann so um 9 Uhr an, hat dann ganz gemütlich Zeit, dann noch in Ruhe erst einmal sein Zelt aufzubauen, noch duschen zu gehen. Ist schon einigermaßen warm gelaufen für den nächsten Tag, aber nicht so, dass man schon Muskelkater hat. Ja. Und dann waren tatsächlich, damals bin ich original 29 gelaufen, jetzt wurde aber so ein schöner neuer Möhnesee-Turm gelaufen und ich wollte mir auch so eine Burg angucken, deswegen hatte ich das nochmal auf 4 Kilometer verlängert. Ja. Das habe ich gemacht, als noch nicht klar war, dass mein Kumpel da mitkommt. Das habe ich aber dennoch für realistisch gehalten. Einerseits, weil man den ganzen Tag Zeit hat, man kann häufig Pause machen. Wir haben auch alle 6 Kilometer, wie wir das auch machen, immer eine kleine Pause gemacht. Es ist zwar so, dass im Sauerland Mittelgebirge ist, aber die Höhenmeter dennoch überschaubar sind. Also das ganze Wochenende hatte 1300 Höhenmeter. Man muss sagen, auch diese 600 oder 700 Höhenmeter, die wir dann am Samstag hatten, die sind jetzt meinem Kumpel schon sehr, sehr viel erschienen. Also der hatte vor allem bei den Anstiegen, bei den Höhenmetern dann sehr stark zu kämpfen, weil er kommt aus dem Rheinland, da ist es auch ein bisschen flacher am Rhein und da hat er großteilig seine Wandererfahrung gesammelt. Am Sonntag waren es dann quasi 17 Kilometer nur noch zurück zum Auto und rund hatten wir dann am Ende, glaube ich, 61 auf der Uhr durch eine kleine Verschiebung, die wir noch machen mussten. Aber nichtsdestotrotz, er musste kämpfen, er musste leiden, kam dann wirklich fertig am Samstag an, mussten auch mal so eine Notfallpause machen, wo es dann hieß, wir müssen jetzt anhalten, ich muss was essen und dann kurz aufwärmen und irgendwie 1000 Kalorien reinboxen und dann ging es dann weiter. Für mich war es halt ein Spaziergang, also nicht, das will ich nicht so pauschal sagen, aber im Vergleich zu dem, wie es für mich das erste Mal war. Mhm.
Mich hat da jetzt sehr gewundert, du hast ja gesagt, ihr habt auch alle 6 Kilometer Pause gemacht. Das ist ja ein Wert, den wir uns quasi über die Jahre haben wir hingearbeitet quasi. Wir haben ja früher auch öfter Pause gemacht am Anfang, haben noch ein Frühstück gemacht und dass du jetzt quasi mit einem, dass der Neuling das genauso mitmacht mit den 6 Kilometern, da ziehe ich aber direkt mal meinen Hut vor. Also das ist ja echt klasse.
Also ich finde gar nicht, dass alle 6 Kilometer wenig ist, sondern eher viel. Und das hat er auch so empfunden. Ne? Als er noch fit war am Samstagmorgen und ich gesagt, ja komm, wir machen jetzt hier noch 6 Kilometer die erste Pause und dann nach 6 Kilometer die zweite. Das hat er als viel Pause empfunden. Okay. Und als ich angefangen habe, dann habe ich auch eher so die Idee im Kopf gehabt, ich laufe jetzt ein bisschen, dann mache ich eine große Mittagspause, ne? So wie das Jerome auch zum Beispiel macht, macht dann eine Hälfte oder macht dann vielleicht noch eine Pause zum Viertel, die dann eine Viertelstunde ist, aber nicht dieses alle 6 Kilometer mal 5 bis 10 Minuten. Und ich denke, das hängt auch nicht damit zusammen, wie viel Erfahrung man hat oder wie leistungsfähig man ist, sondern das ist einfach, auch wenn dann die Pause zu früh erscheint, so ein bisschen Prävention, ne? Dass man vielleicht auch Pause macht, obwohl man es noch gar nicht braucht. Und ich glaube, der Wert hat sich so bei uns als bestens rausgestellt, nicht weil wir immer fitter wurden, sondern weil wir einfach mehr Erfahrung hatten und viel getestet haben.
Habt ihr denn auch gefrühstückt oder seid ihr dann auch wie wir direkt aufgebrochen, die 6 Kilometer gemacht und dann erst Pause gemacht?
Am ersten Tag mussten wir auf das Erwachen des Campingplatzbetreibers warten und deswegen haben wir dann noch die Zeit genutzt und morgens geduscht und dann auch morgens gefrühstückt ein bisschen und Kaffee getrunken. Da kam übrigens so warmes Wasser aus den Leitungen, dass ich den Kaffee einfach so trinken konnte. Das mag ich natürlich immer super gerne. Ja. Dann kann man das schnell immer nachfüllen, direkt auch spülen und alles. Haben es da richtig gemütlich im Waschhaus gemacht. Ist natürlich super kalt gewesen. Also stehst du auf und hast dann deine 4-5 Grad. Nachts ging es zum Glück nie unter den Gefrierpunkt. Ich habe ihm meine Thermarest NXT gegeben, die X-Therm. Also die Wintervariante. Und ich habe mit meiner normalen Neo RX Lite dort geschlafen. Und ich habe die Vermutung, dass ich irgendwo ein kleines Loch da drin habe, weil es ging immer die Luft nachts raus und das kenne ich ja. Und das ist bei diesen Wärmeunterschieden dann auch so, dass die Luft verloren geht. Aber ich musste teilweise, wenn ich dann nachts um 3 Uhr wach wurde vor Kälte und das dann kurz wieder nachgepumpt habe, dann war es morgens wieder kalt. Also ich will nicht ausschließen, dass es nur wegen dem Wärmeunterschied ist, aber es kommt mir schon verdächtig vor. Und ich habe mir auf jeden Fall als To-Do aufgeschrieben, da einmal so einen Badewannentest ausführlich zu machen und zu gucken, ob da irgendwo so ein Mikroloch ist. Also es kann nicht viel sein. Aber gerade in der zweiten Nacht, wie gesagt, das hatte seinen Preis, da direkt am Wasser zu schlafen. Das wird natürlich dann sehr, sehr kalt. Und boah, da musste ich alle Register ziehen. Also um 4 Uhr morgens, dann bin ich aufgewacht und es war so kalt. Ne? Ich wurde fast gar nicht mehr warm, habe die Isomatte natürlich voll aufgeblasen. Und dann konnte ich irgendwann wieder einschlafen. Aber das war dann schon relativ grenzwertig. Hab da mal einen Apex 233er Kilt auch relativ locker sitzen gehabt. Es ging dann alles. Ne? Das ist ja auch eigentlich bis minus 4 Grad erprobt, dieses Setup. Und ich weiß nicht, wir hatten da knapp über den Gefrierpunkt mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Und meinem Kumpel, der hatte gar kein Problem dann mit der großen X-Therm, hatte nur einen 200er Apex Kilt und der hat da nichts von gemerkt. Also dem war die ganze Nacht immer kuschelig warm.
Also ich kann dazu nur sagen, dass ich schlafe immer noch auf meiner Tamarest und da geht eigentlich, also auch natürlich bei den Temperaturunterschieden, so ein bisschen der Luftdruck, der Druck unterschiedlich ist in der Matratze, aber nicht so, wie du das beschreibst. Also das hört sich schon sehr nach einer ganz kleinen
Leckage an. Das hatte ich ja sonst auch nicht, genau.
Hast du denn auf dem Trip jetzt noch irgendwas Neues getestet? Du hast ja noch letztes Mal, in der letzten Folge, so ein paar kleine Änderungen beschrieben. Ich glaube auch zu deinem, bisschen mit deinem Kochen, deinem Topf und sowas. Hat alles soweit gut geklappt, was du geändert hast?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte den neuen Kochtopf dabei, ganz klein, ohne Griff, ohne Schutz und alles. Hat aber geklappt. Man muss dann ein bisschen gucken, wie schütte ich das heiße Wasser in den Track-and-Eat-Beutel, wie trinke ich dann meinen Kaffee, aber da hat man immer irgendwas rumliegen gehabt, ein Stück Verpackung, womit man das dann kurz anfassen kann. Und beim Kaffee, den macht man dann sowieso nicht so heiß. Also es hat alles wunderbar geklappt. Auch ein bisschen was am Packkonzept hatte ich geändert. Also weniger Packsäcke dabei gehabt. Und ja, es war eine ganz cleane Tour, die einfach super Spaß gemacht hat. Ich konnte mich dann auch mal voll auf die Natur da konzentrieren. Ich habe unglaublich schöne Naturaufnahmen machen können. Es war eine große Ruhe da. Auch, dass ich die Mikrofone jetzt vorne am Rucksack hatte, hat für deutlich weniger Rauschen gesorgt und dieses Rascheln immer, ja, müsst ihr euch mal angucken. Also ist eine kleine Urlaubsstimmung, kommt auf jeden Fall auf, eine große Erholung, wenn man sich dieses Vogelgezwitscher dort anguckt. Und ja, das hat alles in allem super Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt bald dann endlich auf die große Schleswig-Holstein-Tour, die jetzt ja auch schon in 3 Wochen anfängt, also Ende März, werde ich da starten. Sebastian, das müssen wir so sagen, jetzt leider ohne dich, ne, weil bei dir jetzt einfach durch die ganzen Reisen, die du jetzt auch gemacht hast, da ein bisschen viel aufgekommen ist und du natürlich auch erstmal die Zeit, glaube ich, brauchst, jetzt zu Hause anzukommen. Deswegen werde ich wohl oder übel ohne dich diesen Trail erkunden müssen und bin dann natürlich ganz aufgeregt und gespannt, wie ich das so alleine bewerkstelligen werde.
Ja, ich glaube, du machst das dann so, du wirst das ganz easy schaffen und dann noch ein paar perfektionistische Verbesserungen vornehmen und dann machen wir den nochmal und dann komme ich mit.
Ja, das wäre echt cool. Also da wird auf jeden Fall, werde ich danach viel an der Route verfeinern und ändern. Ich habe das ja alles nur online geplant und auch ganz viele Tage Recherche da investiert und auf dem Papier sieht das alles gut aus und klappt ganz gut, aber man kennt es ja selber, dann sind da einige Trails irgendwie nicht mehr da, da sind die falsch, dann hat da ein Bauer auf einmal sein Privatland erweitert, dann ist da vielleicht keine Wasserquelle mehr, ein Trekkingplatz ist zu und was auch immer, deswegen, bevor ich die Tour auch so dann wirklich groß veröffentliche und auch an alle gebe, die das interessiert, da habe ich schon viele Fragen bekommen, wäre es dann cool, noch eine zweite Version zu machen, die ich dann mit dir vielleicht als Versuchskandidat auch nochmal laufe, bevor man das dann wirklich groß und publik macht mit vielen Informationen dazu.
Ich habe noch ganz schnell eine Frage zu dem Sauerland-Trip, weil ich den so cool fand, wie ihr das gemacht habt. Habt ihr da auch andere Tages- oder Mehrtageswanderer gesehen oder generell einfach Leute draußen oder war einfach zu der Jahreszeit niemand unterwegs?
Da war echt fast niemand. Man hat ein paar Fahrradfahrer gesehen auf den Trails, man hat viele Leute mit Hunden gesehen, aber echt keinen einzigen Wanderer. Das ist ja das Schöne gerade, wenn man so einen Wintertag erwischt, fast schon im Frühling, wo es dann so warm ist und man ist dann draußen, dann ist man auch wirklich alleine, ne, und hat eigentlich das Beste aus beiden Welten. auf den Campingplätzen waren viele Camper. Am ersten Tag waren da um uns rum sehr viele Wohnmobile, die alle schön drin saßen mit ihren isolierten Wänden und der Standheizung und die uns dann immer bemitleidenswert angeguckt haben. Hat man auch immer gehört, wir lagen dann an dem Zelt irgendwann, haben noch ein bisschen gelesen, dann sind die Leute immer zum Waschhaus gegangen und dann, oh, guck mal, die schlafen da draußen, die sind ja verrückt. Ne? Du kennst das ja, das ist immer echt lustig. Beim zweiten Tag, da hatten wir dann schön den Sonnenuntergang auf dem See, zwei Angler noch, die da geangelt haben, ganz große Stille und auf einmal ging es dann los mit richtig lauter Musik und da war dann wohl eine Partei, die dann da im Winter in ihrer Hütte war und dann irgendwie einen Geburtstag gefeiert hat. Da dachte ich erst, oh Gott, ne, das wird wahrscheinlich jetzt kein Spaß, wenn die ganze Nacht hier durchfeiern. Aber da kam dann eine Frau zu mir, hat gesehen, dass wir da zelten, sagt, damit hat sie jetzt gar nicht gerechnet, dass dann hier jemand zelte zu der Jahreszeit und ob uns das stört und hat uns auch eingeladen, mal rüberzukommen auf ein Bier. Das haben wir natürlich dann nicht gemacht, weil wir super fertig waren. Aber sie hat dann gesagt, wir machen dann um 10 Uhr die Musik aus und Punkt 10 Uhr war dann die Musik aus und wir konnten da entspannt der Natur wirklich lauschen. Und es ist auch ein Naturcampingplatz. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Der ist super schön gelegen. Ja. Da hört man gar nichts. Sie bieten sogar Wintertauchen an. Also du kannst da im Soppesee dann tauchen und sowas. Das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Aber ja, wunderschön und auch dort richtig easy. Da war niemand einfach im Winter. Ich hatte mit dem Chef da, mit dem Platzwart telefoniert. Das war alles kein Problem. Wir durften einfach draufgehen, Zelt aufbauen, Waschhaus nutzen und dann das Geld einfach in den Briefkasten werfen und fertig und dann weiterlaufen.
Super. Ja. Perfekte Tour. Ja.
Genau. Um es noch ganz kurz vielleicht zu erzählen, dieses Wochenende war ich dann in Holland, in Den Haag, in Scheveningen. Mhm. Und ich bin dahin, weil das natürlich erstmal ein wunderschöner Ort ist an der Nordsee bzw. an der Atlantikküste. Und weil das der Ort so in Nordeuropa ist, jetzt gerade hier um mich rum, wo man so am besten surfen kann. Und na, jetzt haben wir langsam natürlich wieder ein bisschen wärmer, Wassertemperatur lag bei 6 Grad und ich war dann eben mit dem Camper dort das ganze Wochenende, hab echt wunderschöne Wanderungen auch am Meer entlang gemacht und am Sonntag, da hat dann wirklich alles gestimmt, die Sonne war da, es war guter Wind und die Wellen sind auch richtig gefallen und dann habe ich die Surfsaison jetzt für mich eröffnet, war dann eine Stunde, glaube ich, dann nur im Wasser, boah, es war so anstrengend, es war nicht kalt eben durch diesen Neoprenanzug, das war noch der andere Surfer, dann fühlt man sich auch immer ein bisschen wohler, aber ich muss sagen, die Wellen, die waren unglaublich brutal, also noch viel mehr als das, was ich jetzt so aus St. Peter-Ording kannte oder auch aus Spanien kannte. Da hat man schon echt immer großen Respekt, wenn man gerade so in die kalte Nordsee geht und dann kommen da diese riesigen Brecher und dann wirst du da reingezogen, aber nach einer halben Stunde wusste ich dann genau, wie weit ich mich trauen kann, rauszugehen und dann hat es unglaublich viel Spaß gemacht, habe auch direkt ein paar Wellen erwischen können und habe mich dann richtig abgekämpft, habe auch gemerkt, dass ich dann so lange Pause hatte, denn mir hat fast am Ende die Kraft gefehlt, um dann auch wieder zum Ufer zu gehen, musste dann wirklich mit der letzten Kraft kämpfen und dann mich erstmal 10 Minuten auf meinem Brett legen, bevor ich auch nur daran denken konnte, wieder zurück zum Camper zu gehen und meinen Neoprenanzug auszuziehen, also ist wirklich unfassbar, was für eine große körperliche Anstrengung das insgesamt ist, vor allem wenn man so einen dicken 6 mm Neoprenanzug anhat und damit dann halt sich bewegen muss. Und ich mache ja auch Stand-Up-Paddle-Surfen, also habe dann meinen Carbon-Paddle, da sind wir auch wieder bei Carbon in der Hand und paddel damit, aber jeder Muskel hat mir am Ende gebrannt, nicht bei den Beinen, sondern eher so Bizeps und Oberkörper und ist auf jeden Fall ein Ganzkörpertraining, aber super Spaß gemacht und bin froh, dass ich das machen konnte und jetzt werde ich mich aber erstmal wieder aufs Wandern konzentrieren, 2 Wochen noch trainieren, dann für den großen Schleswig-Holstein-Steig, den ich übrigens jetzt auf genau 300 Kilometer erweitert habe. Es sind wirklich auf den Meter genau 300 Kilometer. An der Hälfte werde ich einen Zero-Day machen. Ja. Habe auch extra einen Anreisetag, extra einen Abreisetag, wo ich noch in Flensburg übernachte. Kennst das ja selbst, man will nicht nach 4 Tagen in der Wildnis sofort in den Zug steigen. Das will ich anderen Leuten nicht antun. Sondern ich werde da noch eine Nacht verbringen. Und ich freue mich eigentlich auf alles, was diesen Trail angeht. Und ich hoffe, das Wetter passt auch einigermaßen.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, dann davon zu hören. Also für mich sehr schade, dass es bei mir einfach privat dann nicht aufgeht. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann dann den Trail nochmal zusammenlaufen können.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch noch viele andere Sachen geplant für dieses Jahr und das läuft dann nicht weg. Und wenn das wirklich Spaß macht, habe ich ja nichts dagegen, das nochmal zu laufen.
Ja, perfekt.
Ja, bevor wir weiter mit dem Thema machen, hätte ich noch ein paar Outdoor-News. Vielleicht ganz schnell noch.
Ja, hau raus.
Es gibt eine Neuerung bei Track and Eat. Es gibt nämlich die sogenannte Performance Series jetzt. Und da steht dann ganz dick auf den Packungen drauf, PS 1000 Plus. Ich dachte, was soll das heißen? 1000 PS ist auch so ein ganz markantes Rot dann. Und PS steht dann für Performance Series. Und die garantieren dir dann pro Packung mindestens 1000 Kalorien.
Boah.
Und eine normale Track and Eat hat so 350 bis 600. Also da steckt dann richtig Energie hinter. Super interessant, vor allem für dich, ne, muss man sagen, weil es gibt leider noch keine vegane Option da. Aber
ich wollte gerade fragen, was das für Gerichte sind.
Dann. Genau, viele vegetarische. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich wäre jetzt gern schon in Schleswig-Holstein damit unterwegs gewesen, aber ich greife dann auf meinen Chana Masala zurück, zum Beispiel einen Couscous mit Gemüse und mit ordentlich Röstzwiebeln, aber finde ich super. Ne? Also deutlich effizienter, deutlich leichter ist man dann unterwegs. Man hat quasi ein doppeltes Track and Eat mit einer Verpackung nur. Super interessant, unterscheidet sich dann auch auf jeden Fall von allen anderen Anbietern. Preis-Leistung stimmt besser, Gewichtseffizienz ist besser. Deswegen, wenn ihr eine Tour habt und ihr interessiert euch für diese Fertignahrungen, dann schaut mal in die Performance Series von Track and Eat rein.
Vielleicht bestelle ich mir das einfach mal so und probiere das einfach mal als Abendessen.
Ja, machen wir. Also, hört sich gut an.
Ja.
Ich denke mal, da wird viel mehr in der Packung sein. Ne? Und die werden halt viel mehr mit Zutaten gearbeitet haben, die dann auch mehr Kalorien bringen. Vielleicht ein bisschen mehr Öl und sowas dabei. Aber ja, finde ich eine super Entwicklung. Ich hätte nicht gedacht, dass man das Produkt Track and Eat noch mal verbessern kann. Aber
nee.
Genau, finde ich super.
Muss natürlich gucken, ob es dann auch geschmacklich noch das Level hat, weil es schmeckt uns ja einfach so gut auf dem Trail. Also eigentlich sagt man ja, never change your running system. Wären wir mal gespannt, ob da dann das immer noch so geil ist generell. Also ich würde es mir gerne mal bestellen.
Ja, ich auch. Und auch wenn ich einen kleinen Topf jetzt habe, 400 Milliliter, dann achte ich auch darauf, dass ich nur Gerichte habe, die auch 400 oder weniger haben. Das sind zum Glück die meisten, die ich sowieso gegessen habe. Auf eins verzichte ich dann. Aber ja, mal gucken, wie viel Wasser man dann für die Großen braucht. Wäre natürlich auch noch ein Thema. Ja, ansonsten gibt es noch zwei neue Produkte bei Decathlon. Wird also mal wirklich Zeit, dass ich vielleicht mal so ein kleines Update-Video zu dem ganzen neuen Ultralight-Decathlon-Gear mache. Einerseits gibt es jetzt eine konkurrenzfähige Isomatte bei Decathlon, die ich getestet habe, war nicht konkurrenzfähig, die war nicht leicht genug, die hatte nicht einen hoch genügenden R-Wert. Jetzt gibt es die MT900R und schnallt euch an, R-Wert 5,4.
Stark, ja.
570 Gramm. Also super, ne? Nicht ganz so gut wie jetzt Nemo oder Thermarest, aber fast so gut und damit die drittbeste Lösung, würde ich fast sagen. Kostet dementsprechend auch einen stolzen Preis von 124,99, aber immer noch dann 100 Euro günstiger fast als die Konkurrenz. Deswegen, ja, eine super Matte für wirklich Einsteiger und Fortgeschrittene, die da vielleicht ein bisschen sparen möchten, die da jetzt nicht Wert auf die letzten 70 Gramm legen. Und wenn wir uns das mal anschauen, im Vergleich jetzt zu der neuen Thermarest NXT, die ich übrigens die Woche auch endlich hier bezogen habe. Einerseits, weil ich ja schon immer mit der NXT-Generation geliebäugelt habe und weil es einfach das bessere Produkt ist. 0,3 R-Wert mehr statt der normalen Thermarest X-Lite. Weniger Gewicht, größere Dicke, also größerer Komfort. Und die hat jetzt dann 210 Euro gekostet, hat einen R-Wert von 4,5 und wiegt laut Angabe 350 Gramm. Was ein Punkt ist, den ich auch sagen wollte, die NXT-Generation ist jetzt leider wohl im Umlauf und die wiegt immer mehr als angegeben bei allen. Bei mir waren es dann 375 Gramm und ein Blick auf die Packliste, die wir gleich besprechen werden von Daniel, da hat er die als 380 Gramm beziffert und ich habe auch Angaben von 390 Gramm gelesen. Also das finde ich wirklich schade, dass es so stark overspec ist. Das war bei der alten Generation nicht so. Aber nichtsdestotrotz, 470 Gramm, R-Wert 4,5, gegen die von Decathlon 5,4 R-Wert und 570 Gramm. Also schon sehr konkurrenzfähig. Die X-Therm hat da natürlich einen deutlich höheren R-Wert und ist auch fast so schwer. Deswegen wäre die da klar besser, aber wirklich ein gutes Produkt von Decathlon.
Ja, wäre dann eventuell dann für mich auch ein Upgrade, falls meine Thermarest mal den Geist aufgeben sollte. Und ich finde auch die Maße interessant. Die hast du ja hier noch, auch noch aufgeschrieben, sehe ich gerade. Denn die L-Variante ist ja 1,83 lang und 54 breit. Du bist ja unser Zahlenexperte. Weißt du nochmal die genauen Abmessungen von der Thermarest? Weil das 54 breit kommt mir jetzt sehr luxuriös breit vor in der L-Variante.
Ja, du hast recht. Also ich glaube, die L-Variante jetzt 195 mal 63 deckt sich mit der Large-Variante bei Thermarest. Das ist so ungefähr die Angabe, die mein X-Term hat. Aber du hast recht, die M-Variante jetzt, 183 mal 54, klingt breiter als bei der Thermarest Mumium-Form, die dir zu schmal war. Vielleicht wäre das ein Mittelgrad, mit dem du noch leben könntest. Man muss aber sagen, auch deine ältere Regular White, die du jetzt hast, die ist natürlich leichter als das, was da jetzt ist, hat aber einen geringeren R-Wert. Ne? Also da muss man vielleicht noch echt mal einen Test machen, kann ich auch gerne mal machen, ob das von der Breite her ein bisschen angenehmer ist.
Ja, das wäre nochmal interessant. Also einfach für, wenn man sowas für eine Wintertour sich zu oder für Wintertouren sich zulegt, wegen dem höheren R-Wert, genau. Ja.
Ja, ansonsten hat Decathlon eine neue Windjacke noch auf den Markt gebracht und wirklich kein Spaß diesmal. 76 Gramm. Also wirklich Top-End. Ne? Also andere Windjacken, für die man 200 Euro bezahlt, haben ähnliche Werte. Ich habe den Preis jetzt leider gerade hier nicht. Ich gehe aber mal von unter 100, vielleicht sogar unter 50 Euro aus, rechne ich sogar sehr stark mit. Und eine Windjacke kommt immer zum Zuge, wenn man nur mit einem Baselayer und einem Midlayer unterwegs ist. Und wenn man darüber dann eine Windjacke zieht, hat man einen unglaublichen Wärmegewinn. Der kommt jetzt nicht an eine Puffy ran, weil eine Puffy aktiv noch isoliert im Prinzip. Aber wenn man schon mal den Wind aus einem Mid- und Baselayer heraus hat, also bringt das Gefühl 5 bis 10 Grad Temperatur. Ja. Und eine Windjacke ist etwas, was jeder in seinem Kit haben sollte, eben gerade für die Übergangszeit oder für Touren im Sommer, wenn man gar keine Puffy mitnehmen möchte. Da kann man diese 76 Gramm Windjacken auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden.
Weißt du, ob die dann auch ein bisschen wasserabweisend ist? Also, dass man die auch bei leichtem Regen dann auch noch tragen kann?
Ja, ich gehe mal davon aus, aber wirklich rein puristische Windjacken sind dann extra nicht wasserfest, um dann noch das Gewicht zu sparen. Es gibt dann auch wirklich sehr, sehr dünne Regenjacken, die dann ungefähr das Doppelte wiegen, würde ich sagen, die dann beides bieten. Aber ich glaube, man kann dann nicht, also wasserabweisend wird sein, aber jetzt nicht mehr. Das wird schon dann feucht werden und dann auf dem Midlayer irgendwann die Feuchtigkeit übertragen.
Ja, alles klar.
Wo wir gerade bei Feuchtigkeit sind, ich habe meine Isomatte damals zu Hause gewogen, also von der ich auch gerade erzählt habe, die ich im Sauerland hatte, die alte. Und die wiegt jetzt nicht mehr, so wie ich das in meiner Leiterpackliste habe, 340 Gramm, sondern 400 Gramm. Das kommt natürlich einerseits daher, dass da viel Dreck drauf ist. Ich denke mal, das macht ein paar Gramm aus. Da sind teilweise, da ist Blut auch mit dran und irgendwelche Schokoladenflecke und vom Kaffee. Ja. Also die sieht wirklich aus, wie man sich das vorstellt nach ein paar tausend Kilometern. Aber es ist so, dass die Feuchtigkeit sich in diesen Matten sammelt. Und die geht auch nie wieder raus. Ne? Und da kann sich auch Schimmel bilden. Aber bevor ihr Angst habt oder eure Pumpsäcke mitnehmt oder eine extra Pumpe, laut offizieller Auskunft von Thermarest, und das wird gerade viel diskutiert, hat das nichts damit zu tun, ob ich die Matratze mit dem Mund aufpuste oder elektrisch oder mit meinem Pumpsack. Das macht keinen Unterschied. Die Feuchtigkeit, die aus der Lunge kommt, die ist nicht jetzt nicht größer als die Feuchtigkeit, die eine Pumpe oder ein Packsack auf der Luft haben würde. Das heißt, es kommt in jedem Fall dazu, dass diese Matten mit der Zeit immer schwerer werden. Da kann man nichts gegen machen. Man bekommt dann diese Feuchtigkeit auch nicht mehr so gut raus, wenn sie einmal da wirklich fest verankert drin ist. Wir haben natürlich eine Wabenstruktur, verschiedene Kammern. Und das Beste, was man machen kann, ist nach der Tour die Matratze einmal zu Hause aufzupumpen, vielleicht auch mit Hilfe eines Föhns, der dann warme, trockene Luft reingibt und die dann mit dem Ventil nach oben wirklich irgendwo auf einer Heizung zu lagern und da einfach mal ein, zwei Tage offen liegen lässt, um dann ein bisschen was von der Feuchtigkeit rauszukriegen. Ja, aber das ist etwas, was jede Matte hat. Ihr könnt auch mal gerne eure eigene nachwiegen. Und wenn man gerade die Thermarest-Dinger auch mal ins Licht hält, dann sieht man das auch. Dann sieht man nicht ganz so appetitlich dann aus. Ja, das sieht man ganz krass. Aber das ist normal, das ist ungefährlich und da gibt es fast keinen Weg dran vorbei. Deswegen ist das auch nicht schlimm. Aber noch ein Grund, warum ich jetzt einmal die NXT-Generation auch habe, die ist natürlich dann jetzt deutlich leichter, weil die noch frisch ist. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt nach der Schleswig-Holstein-Steigtour mal messen, ob dann schon Gewicht dazugekommen ist. Aber ja, auch interessant auf jeden Fall.
Und hattest du nicht auch mal gesagt, dass es sowieso auch generell wichtig ist, die ab und zu mal dann rauszulegen, ein bisschen aufzupumpen und dann zu trocknen, auch einfach für die Langlebigkeit, weil ja dieses Blow-Up-Syndrom, was du ja auch hattest, auch eben durch diese Feuchtigkeit verursacht werden kann. Ne? Ja, also auch dann die Langlebigkeit wird dann verbessert, wenn man die mal ordentlich auslüftet.
Nach eigener Auskunft von Thermarest nicht. Ne? Also die Garantie deckt dann diese Fälle auch ab. Ja. Aber bei mir war es ja im Prinzip so, und ich denke, da hing die Feuchtigkeit auch auf jeden Fall mit zusammen, dass das dann so passiert ist. Diese Delamination.
Genau, ja.
Ja, ansonsten, also echt viel heute wieder, weil wir uns so lange nicht gesprochen haben, aber Nightcore hat noch eine neue Powerbank rausgebracht, nämlich die NW5000. Eine 5000er Powerbank, die ungefähr, ich meine, 125 Gramm wiegt. Das heißt, leichter als die 10.000er Variante auf jeden Fall. Und die hat die Besonderheit, dass die induktiv laden kann. Und zwar richtig schnell mit 18 Watt. Das heißt, ich brauche dann für kurze Touren gar kein Ladekabel mitzunehmen. Ich kann also mein Smartphone und meine Smartwatch gegebenenfalls da drauf lagern und spare mir noch ein bisschen Gewicht. Sehr interessantes Produkt. Ich fände es noch cool, wenn eine 5000er Powerbank rauskommen würde, die insgesamt ein bisschen leichter wäre, aber ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt, was durchaus seine Anwendung findet.
Ja, cool.
Und da habe ich mich letztens noch gefragt, gerade als ich im Sauerland da unterwegs war und es auch ein bisschen geregnet hat, man kennt doch diesen schönen Geruch, der dann entsteht, wenn es auf Asphalt regnet oder auf Stein regnet, ne?
Ja.
Und da habe ich einen coolen Fact zugehört. Ich hoffe, ich kann ihn einigermaßen wiedergeben, aber dieser Geruch, den man dann wahrnimmt, der Mensch kann den viel, viel stärker als viele andere Lebewesen wahrnehmen. Also zum Beispiel auch viel mehr als ein Hund wohl. Und dieser Geruch nennt sich Petrichor oder Petrichor, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und das ist eben genau dieser Feuchtigkeitsgeruch, der auf Stein oder auf Asphalt kommt. Und der Mensch ist darauf sensibilisiert, den eben sehr, 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 sehr stark zu riechen. Also wirklich um das 20-, 30-fache mehr als andere Säugetiere. Und das liegt in unserer Evolution wohl begründet, weil das natürlich dann einen Hinweis darauf gibt, wo eventuell eine Wasserquelle sein konnte.
Okay.
Und das ist natürlich ein Geruch, den sehr viele angenehm finden. Der entsteht dann auch bei Feuchtigkeit und Hitze, auch gerade nach einem Gewitter. Und das signalisiert für mich dann immer auch so ein bisschen Frühling und Sommer, ne? Und diese schöne Regenstimmung. Voll. Deswegen fand ich das einen interessanten Funfact.
Schön. Ja, alles klar. Und dann kommen wir jetzt endlich mal zu Daniels Packliste.
Jo.
Und zwar, der hat sie uns ja netterweise schon vor Wochen geschickt. Jetzt können wir sie uns endlich mal in Ruhe anschauen. Und da ist eine Besonderheit dabei, und zwar ist es ein Schutzhütten-Set. Das heißt, wir werden jetzt hier drin kein Zelt finden. Und ich gehe mal kurz die Key-Stats einmal durch. Also ein Gesamtgewicht von 6,7 oder fast 6,8 Kilogramm. Consumable ist so 126 Gramm. Das getragene Worn-Weight ist 3 Kilogramm. Und dann hat er einen Base-Weight von richtig schön 3,6 Kilogramm. Und wenn wir uns dann im Detail die Sachen anschauen, dann starten wir hier mit Lager und Rucksack. Und dann hat er als Rucksack den Z-Pax Arc Haul Ultra.
Cool.
In der 60-Liter-Version. Also schon ordentlich Fassungsvermögen. Und dazu noch zwei Hüfttaschen. Also an Packvolumen hat er echt ordentlich was dabei.
Mit dem Arc Haul kann man echt eine Menge auf jeden Fall steppen. Das ist, glaube ich, die größte Option, die Z-Pax bietet. Und für seine 60 Liter dann mit 610 Gramm auf jeden Fall auch noch reasonable leicht.
Und der ist auch aus dem Ultramaterial, also echt, echt cooles Teil. Dann hat er noch eine Innentasche, also ein Liner auch noch mit dabei. Und dann sieht man hier bei dem Schlafsystem, er hat eine Isomatte, er hat ein Groundsheet dabei, dann eine Isomatte, also die, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, vielleicht kannst du es besser aussprechen, Eva Soti Matte, 3 mm, ne? Die geht dann unter die eigentliche Thermarest und dann hat die Thermarest X-Lite NXT dabei. Und wie du auch schon gesagt hast, hat sie mit 380 Gramm, also noch schwerer als das, was du gewogen hast, hat er sie hier angegeben. Ne?
Ja, ist natürlich cool, das so in Schichten zu machen. Ne? Gerade wenn man uns vorstellt, man schläft dann in so einer Schutzhütte und ich kenne die auf dem Rheinsteig, die sind dann auch nicht die saubersten. Und wenn man dann so ein schönes Tyvek Groundsheet hat, Tyvek sehr leichtes, dünnes Material, da habe ich zum Beispiel auch ein Portemonnaie raus und da drüber dann eine ganz dünne, 3 mm dicke Schaummatte, die sorgt halt ganz gering nur für Isolation, aber sorgt dann vor Schutz durch Perforation. Also wenn da irgendwas rumliegt, ein Stock oder ein Stein, dann passiert da auch der Matte nichts. Und man hat natürlich gerade im Winter dann seinen R-Wert noch ein bisschen erhöht. Und die Thermarest NXT mit 4,5 R-Wert, dann plus noch diese 3 mm Schaummatte, plus Tyvek, plus den Untergrund in der Schutzhütte. Da ist man dann für den Winter auf jeden Fall gut gewappnet.
Ich denke mal, mit seinem Groundsheet und der Isomatte sieht seine Thermarest bestimmt ein bisschen besser aus als deine.
Vom Äußeren her, ne?
Und dann auch sehr spannend, in was er dann schläft. Also er hat zwei Kills dabei. Also wahrscheinlich wird er die auch einfach ineinander legen oder übereinander. Wahrscheinlich aber eher ineinander. Und wie du gesagt hast, das sind zwei Downen-Kills, wenn wir das richtig gesehen haben. Ne?
Ja. denke auch, genau. 950, so relativ dick natürlich mit 570 ja. Gramm von Enlightened Equipment und noch ein Cumulus 150 Kilt. Der ist ja ein bisschen leichter, wahrscheinlich eine Sommervariante, eine Drei-Jahreszeiten-Variante und beide zusammen sind dann eben die große Wintervariante. Und mit den Angaben wird er sicherlich mit Isomatte und den Schlafsäcken oder Kills bis minus 10 Grad kommen, schätze ich mal.
Oh, das ist natürlich richtig stark, ne?
Ja. Ja.
Und dann hat er auch ein C2 Summit, Aeros Ultralight Regular dabei, ne? Ein gemütliches Kissen. Also er schläft noch nicht auf seinem Rucksack, so wie du, sondern er hat das Kissen noch dabei. Ne?
Da habe ich auch ein paar Optimierungen übrigens die Woche noch vorgenommen. Wollte ich auch noch erzählen, aber das mache ich lieber dann nächste Woche. Aber das Aeros Ultralight ist auch, glaube ich, das Kissen, was wir beide als erstes hatten. Oder du, glaube ich, immer noch hast. Ich weiß gar nicht, welches Kissen benutzt du nochmal auch von C2 Summit, oder?
Ja, das ist mir jetzt leider auf diesem Trip kaputt gegangen beim Carcamping.
Ja, da kann ich dir mein Siebex-Kissen weiter vererben, wenn ich das nicht mehr benutze.
Ja, genau. Das wollte ich mir eh abkaufen von dir. Genau, also kannst du mir ein Angebot schicken.
Weil das wäre etwas, ne, das ist für mich genauso bequem und auch genauso groß wie das C2 Summit Aeros. Manche sagen, die finden das Aeros Ultralight ein bisschen bequemer, aber ich konnte wirklich einen Unterschied feststellen. Das Siebex-Kissen ist halt 20 Gramm leichter. Ne, das wäre dann eine Upgrade-Option zum Beispiel.
Ja, und dann sind wir hier bei Küche und Wasser. Sei denn, du hast noch was zu Lager und Rucksack zu sagen. Ansonsten sind wir bei Küche und Wasser angekommen. Da sind jetzt keine krassen Überraschungen. Ne? Wir haben den BRS 3000 Titanium-Topf mit 750 Milliliter, also ordentlich größer als dein Topf, den du jetzt mit hast. Da kann er richtige Festmale mit kochen. Ne? Also das ist schon ordentlich. Er hat Streichhölzer dabei, wahrscheinlich als Notlösung oder so, wenn das Feuerzeug mal nicht funktioniert, und dann auch ganz ordentlich hat hier die Gaskartusche, Leergewicht und den Inhalt separat hier aufgelistet. Ne?
Jo. Wasserfilter B3, also das Konkurrenzprodukt von dem Sawyer, die Aldi 1,5 Liter Flasche, 29 Gramm. Da haben wir sogar eine von Netto, die wiegt dann nur 23 Gramm, aber die von Aldi ist wahrscheinlich ein bisschen stabiler dann. Ha. Eine Tasse auch dabei, so wie du, ne? Das ist vielleicht so ein Luxus-Item. Aber
ich habe die ja nicht mehr dabei, tatsächlich.
Ach, du hast die nicht mehr dabei, genau, ja, so war das, genau. Und hier finde ich cool, als Aluminiumbeutel wird die Track-and-Eat-Verpackung als Leergewicht mitberechnet mit 15 Gramm. Das mache ich zum Beispiel nicht. Kann man auf jeden Fall durchaus nachvollziehen und auch mal so angeben. Ist wahrscheinlich ein bisschen realistischer dann insgesamt.
Und was ich hier auch noch sehe, ist jetzt ganz wenig Gewicht, aber er hat einen Schwamm dabei. Finde ich echt cool, dass er dann seinen Becher da mal sauber machen kann, dass nicht alles nach irgendwie Plenty Shake oder sonst was schmeckt. Also ja, echt cool, dass er einen Schwamm dabei hat, 6 Gramm.
Ja, wir nehmen dann manchmal irgendwelche Blätter, Gras und Bach und irgendwelche Steine. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Option. Ja, bei der Kleidung, da gibt es natürlich jetzt sehr viele einzelne Dinger. Ich guck mal ganz grob durch, Base Layer auch. Patagonia, Hose, Revolution Race, auch eine Zip-Off-Pants, das mögen manche, manche mögen das auch gar nicht. Hattest du ja auch öfter mal mit, und ich habe auch, glaube ich, zwei Zip-Off-Pants-Hosen von Decathlon. Socken auch, wie wir, die Ingi 10 Socken, Ultra Lounge Peak 5, der Klassiker, Stuffback auch, Ultrasil Nano 13 Liter, eine Icebreaker Leggings, die Socken, wahrscheinlich der Ersatz hier von Darn Tough, also wahrscheinlich dickere Socken dann zum Schlafen, gerade für den Winter, Regenjacke, Montbell Versalite, Downjacke auch von Hagelöfs, wahrscheinlich eine, die dann auch für 175 Gramm sehr, sehr gut wärmt, und Handschuhe Decathlon. Ich denke mal, damit sind dann nicht die wasserdichten gemeint, sondern die aus Vlies.
Ja.
Wobei ich die eigentlich leichter als 30 Gramm in Erinnerung hatte. Also vielleicht sind das auch diese noch dickeren. Da gibt es ja, glaube ich, auch die Track 100 und 500er. Auf jeden Fall macht man bei Decathlon und Vlieshandschuhen auch nicht viel falsch.
Da direkt noch eine Frage an Daniel, falls er gerade zuhört. Dann, ob er auch irgendwelche Probleme mit der Haltbarkeit von den Ultra Long Peak 5 hat. Würde mich interessieren, ob da bei ihm irgendwie der Stoff dann auch sehr schön abgeht. Und was mir hier auffällt, also er hat auch ja keine anscheinend wasserdichten Handschuhe, und er hat jetzt eine Regenjacke, aber er hat ja keine Regenhose dabei, so wie ich das sehe, ne?
Ja, weil die Revolution Race Zip-Off, wenn die lang ist, dann auch keine Regenhose mehr erfordert. Also die, siehst du, die wiegt 530 Gramm. Da ist schon ordentlich Stoff hinter. Die ist wasserabweisend. Gerade Revolution Race, ne, sind, glaube ich, auch sehr beliebt bei den Hosenlösungen. Und die wird dann schon relativ wasserabweisend und wasserdicht sein.
Elektronik, da ist das Einzige, was mich hier positiv überrascht hat. Er hat das iPhone SE dabei. Das ist so im Moment die kleinste gängige Version vom iPhone. Also das wiegt ja wahrscheinlich viel weniger als dein Galaxy, ich weiß nicht was, oder S23. Also
ja, auf jeden
170
Fall.
Gramm ist, glaube ich, echt gutes Gewicht für ein Handy, was er dabei hat. Ne?
Ja. Ja, Stirnlampe, Petzl Bindi, überrascht mich, 33 Gramm. Wahrscheinlich dann mit einem eigenen Band, also ungefähr dann genau wie die Nightcore. Smartwatch Phoenix 7, also der, ja, große Bruder von der Instinct, die dann auch wirkliche Smartwatch-Features mitbringt, ein Farbdisplay und alle möglichen Sachen. Hat dann eine leicht geringere Akkulaufzeit. Powerbank auch klassisch die Nightcore NB 10.000. Das reicht dann auch gut für einen Wochenendtrip. Die nehme ich dann auch mit bei kürzeren Touren. Ladegerät mit 4 Anschlüssen. Da ist wahrscheinlich der Stecker mit gemeint. 65 Gramm, auch interessant. Wahrscheinlich auch von Anker dann irgendein Nanoport-Produkt.
Dann schauen wir zur Kurzhygiene und Notfall an. Also er hat auch ein Schweizer Taschenmesser dabei. Das haben wir auch mit dabei. Er hat ein Reparatur- und Erste-Hilfe-Set mit 28 Gramm. Eine Zahnbürste, 12 Gramm, Zahnputztabletten auch dabei, auch sehr gut. Dann natürlich eine Schaufel, Toilettenpapier, Taschentücher hat er mit, ne? Auch so ein bisschen fast ein Luxus-Ding, wenn man das inklusive Toilettenpapier dabei hat. Und ein Korkball, also dass er sich wahrscheinlich dann die Füße oder die Schultern so ein bisschen damit massieren kann, ist vielleicht bei Fußschmerzen keine schlechte Idee.
Das ist auch interessant, hat, ne? Echt. Das würde mich mal interessieren, wie viel das bringt, wenn man in der Pause ein bisschen seine Füße darüber rollt die ganze Zeit, ne? Spannend.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Liste, also echt coole Sachen hat er dabei. Also danke nochmal fürs Rüberschicken. Ja.
Echt eine super durchdachte Liste. 3,6 Kilo, deutlich unter der Ultraleicht-Tracking-Grenze und dann noch im Winter, also ja. Besser geht's ja fast gar nicht mehr. Ne?
Ja, genau.
Ja, Sebastian, ich gucke auf die Zeit. Über eine Stunde quatschen wir jetzt hier fast schon wieder. Und ich muss gestehen, ich habe gerade so einen Hunger bekommen, während wir hier aufgenommen haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier über Kocher und Töpfe und so sprechen. Aber ich befürchte fast, wir sollten das Thema, das wir eigentlich angekündigt haben, vielleicht doch in der nächsten Folge ein bisschen entspannter machen. Wenn du auch wieder in Deutschland bist, dann können wir uns beide noch mal ein bisschen Gedanken machen. Und
genau.
Dann haben wir uns wahrscheinlich auch schon wieder neue Sachen zu erzählen und können dann lieber dieses Thema in Ruhe behandeln.
Genau, bin ich ganz bei dir. Machen wir so.
Super. Ja, dann danke erstmal wieder an alle Hörer und wir werden auch wieder regelmäßiger jetzt aufnehmen, ohne größere Pausen, da das durch die Zeit natürlich auch einfacher für uns sein wird. Sebastian, dir wünsche ich jetzt dann noch einen letzten schönen Aufenthaltstag in Australien,
danke.
Am anderen Ende der Welt und auch einen guten Flug. Der wird ja lang und wahrscheinlich langweilig, aber dann bist du wieder in Deutschland und dann geht auch hier die Outdoor-Season wieder los.
Genau. Ja, ich kann mir im Flug dann noch ganz viele Gedanken über unsere nächsten Themen machen. Wir haben ja quasi zwei, die jetzt so noch anstehen, also die wir jetzt quasi verschoben haben. Und dann noch das natürlich mit Equipment für unsere weiblichen Zuhörerinnen. Genau.
Ja. Genau. Alles klar. Dann schönen Rückflug und wir hören uns nächste Woche.
Alles klar. Ciao. Bis bald.
Bis dann. Ciao.